Lass die Rede meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Einen schönen guten Abend, liebe Geschwister. Für mich ist eine große Freude, heute Abend zum zweiten Mal nach einer längeren Zeit wieder unter euch sein zu dürfen. Ich komme mit einer großen Freude. Letztes Mal vor 3 Jahren war ich auch eingeladen und ich war unterwegs zum Flughafen, zu euch zu kommen. Und dann im Auto, mein Sohn, der ist Arzt, hat mir zum Flughafen gefahren, habe gesagt, Kind, ich spüre hier etwas in der Brust. Und er sagte, okay, Papa, anstatt zum Flughafen, ich bringe den zum Krankenhaus. Und so bin ich im Krankenhaus gelandet. Und am nächsten Tag 2 Stents, also eine einfache Operation. Das Problem war, es ist eine große Verstopfung von den beiden großen Arterien des Herzens, bis 80%. Wer von diesen Sachen versteht, weiß, dass es eine ziemlich ernste Geschichte ist. Also wir müssen wissen, dass wir über unsere Zeit nicht verfügen dürfen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Kennt ihr dieses Sprichwort? Aber in diesen 3 Jahren habe ich immer wieder an euch gedacht, weil mehr als 10 Jahre komme ich regelmäßig zu euch mit einem großen Dank für eure Treue und eure Liebe, zuerst zu dem Herrn Jesus Christus und selbstverständlich zu seinen Dienern. Heute konnte ich ganz im Überfluss der Gastfreundschaft von unseren 2 Lieben, Uli und Christa, genießen. Und das ist nicht selbstverständlich. Du kommst in einem anderen Land und mit solch einer Liebe empfangen zu werden, das kann nur durch den Herrn Jesus Christus, der uns verbindet und eins in ihm macht. So komme ich gern. Und wenn ihr mich in Zukunft noch einmal, dann komme ich wieder. Einfach schon jetzt kann ich euch versprechen. So Gott will. Also, so sagen wir. Also gestern haben wir über ein wichtiges Thema gesprochen. Christentum und Islam, 2 grundverschiedene Religionen. Mit dem Untertitel, wo ist die Wahrheit? Zu diesem Thema, ich habe ein Buch verfasst mit 2 anderen Mitautoren und das Buch wird dort auf dem Büchertisch zum Mitnehmen ausgelegt. Aber ich möchte ganz kurz für diejenigen, die gestern Abend nicht hier waren, kurz von dem Zusammenfassung dieses Buch etwas vorlesen, damit ihr wisst, dass das 2 grundlegend verschiedene Religionen sind und dass Christen und Moslems nicht denselben Gott anbeten. Das ist äußerst wichtig, liebe Geschwister. Es gibt Menschen, warum schreibe ich dieses Buch? Es gibt Menschen, die glauben, dass Christen und Muslime zu ein und denselben Gott beten, der jedoch in den beiden Religionen unterschiedlich genannt wird, leider unter vielen Christen und ganz besonders unter den Führungskräften der Christen, Bischöfe, Patriarchen, Kardinäle und leider auch der Papst. Das kann nicht wahr sein, da die Unterschiede zwischen dem Christentum und dem Islam so groß sind, dass es möglich ist, unmöglich ist, dass die Anhänger dieser zwei Religionen ein und derselben Gott anbeten. Die Hauptunterschiede zwischen Christentum und Islam können ganz kurz und folgendermaßen zusammengefasst werden. Erstens, die Eigenschaften des biblischen Gottes können nicht mit denjenigen Allah verglichen werden. Das Christentum lehrt, dass Gott nur einer in seinem Wesen, jedoch dreieinig in seiner Manifestation ist. Wir Christen glauben an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott Vater hat einen Sohn, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Der Koran verneint sowohl das eine und auch das andere. Und wenn ihr einmal von einem Moslems angesprochen werdet und er sagt, ja, wir beten den gleichen Gott an, bitte, das Allerwichtigste, was ihr ihm als Frage stellen könntet, bitte, habt euer Gott einen Sohn? Das alles. Weil wir beten einen Gott an, der einen Sohn hat. Mit dieser Aussage ist das Gespräch zwischen euch und den Moslem abgeschlossen. Zweitens, der einzigartige Charakter der Person, der Lehre und des Werkes Christi kann mit keinem anderen auf dieser Welt verglichen werden, auch nicht mit Mohammed. Ich mache in meinem Buch Vergleich zwischen Jesus Christus und Mohammed. Und ihr könnt das lesen. Drittens, Christus liebt alle Menschen. Allah unterscheidet zwischen sogenannten Rechtgläubigen, das sind die Muslime, und Ungläubigen, die, falls sie den Islam nicht annehmen, getötet werden müssen. Das ist die Lehre vom Koran. Viertens, das christliche Paradies ist ewige Gemeinschaft mit Gott. Das Paradies des Korans besteht aus einer Fülle von fleischlichen und gastronomischen Genüssen. Essen, Trinken, schöne Frauen und so weiter. Der Muslim hat keine Sicherheit darüber, ob er ins Paradies gehen wird, da Allah persönlich entscheidet, wem er vergibt. Ein weiterer Unterschied: Das Christentum lehrt über die Folgen der Erbsünde und über das erlösende Opfer Christi. Der Islam verneint die beiden. Weiter, Mohammed hat seinen religiösen und politischen Erfolg durch kriegerisch-invasive Methoden erreicht. Christus hat seine geistige Allmacht und seine Liebe durch sein persönliches Opfer auf Golgatha bewiesen. Siebtens, das Endziel des neuntestamentlichen Christentums ist die Erlösung der Menschen. Das Ziel des Islams ist die Islamisierung der ganzen Welt, also einschließlich Deutschland. Das dürfe ich nie vergessen. Und ich habe gestern besonders zu diesem Thema gesprochen. Christus gibt den Menschen die volle Freiheit, das Christentum anzunehmen oder abzulehnen. Der Koran gebietet, dass die Muslime, die den Islam verlassen, getötet werden müssen. Neuntens, der islamische Terrorismus ist die Umsetzung des Koran, den im Koran geschriebenen. Die Kreuzzüge, die Inquisition und das liberale Christentum haben nichts gemeinsam mit dem Neuen Testament. weil normalerweise die Moslems sagen, ja, das stimmt, mit Terroranschlägen, mit das und jenes, okay. Und die sagen weiter, aber ihr Christen seid auch nicht besser. Und das stimmt. Und die berufen sich auf den Kreuzzüge, Inquisition und Hexenverbrennung. Liebe Geschwister, diese drei haben mit dem Neuen Testament gar nichts zu tun. Und ein letzter Unterschied: die Unterschiede zwischen dem neuen testamentlichen Christentum und dem Islam in Bezug auf die Andersdenkenden sind riesig. Und jetzt hört gut zu. Christus sagt, liebet eure Feinde. Matthäus 5,44. Und Allah gebietet, tötet die Ungläubigen. Es ist ein bisschen Unterschied zwischen diesen zwei Aussagen. Angesichts all dieser Unterschiede ist es total ausgeschlossen, dass der biblische Gott und Allah identisch sind. Nur einer von ihnen ist der wahre Gott. Und das ist derjenige, der ein besseres Wertesystem anbietet. Die Bibel sagt uns, wer der wahre Gott ist und wer nicht. Ich zitiere: Ich bin Gott und keiner sonst. Jesaja 45, 22. Und weiter: Alle Götter der Völker sind Götzen. Psalm 96, 5. Einschließlich Allah. Ihr könnt viel mehr in diesem Buch über dieses Thema lesen. Das wird dort ausgelegt zum Mitnehmen. Und jetzt, heute Abend, wir kommen zu unserem Hauptthema. Es heißt, was sagt Jesus über den Namen Christ und sein Schicksal in der Ewigkeit? Ich berufe mich auf dem Gleichnis von dem undankbaren Knecht oder von dem Schalkknecht, ist in der Theologie bekannt. Aber vorher nur ein paar Worte, also in diesen vergangenen 3 Jahren, ich habe noch ein Buch geschrieben, heißt Gesundheit, Krankheiten und Leiden. Alles über das Phänomen Krankheit, Gesundheit und Probleme. Aus dem Gesichtspunkt der Medizin und der Bibel. Ich empfehle dieses Buch, es ist ziemlich etwas dicker, aber ich denke, ihr könnt viel über diese Probleme von dem Buch erfahren. Und noch ein drittes Buch in diesen letzten 3 Jahren ist erschienen, leider noch nicht in Deutsch, aber bald kommt auch in Deutsch hier. Das Buch heißt Der Satan und seine Dämonen. Ein Thema, über welches fast in keinem Gemeinde gesprochen wird. Wer ist der Teufel? Was tut er? Und wie ist seine Funktion unter den Christen? Weil dort unter den Christen er erreicht riesige Erfolge. Wie? Ich habe fast die Hälfte von diesem Buch nur auf diesem Thema gewidmet. Der Satan unter den Christen. Also wenn das Buch in Deutsch fertig wird, dann werde ich das Buch nach Deutschland zu unserer Verteilungsstelle, unserem Mitarbeiter, Bruder Hugo Schröder, ist unter uns und er verteilt diese Bücher an diejenigen, die die Bücher anfordern. Also, warum über dieses Thema namens Christ ich heute Abend sprechen würde. Meine Motivation, die Situation des Christentums heute. Ich muss nicht viel darüber reden, weil ihr Zeuge seid, wie die Christentum heute aussieht. Wenn nur ein Vergleich machen zwischen dem Christentum in ersten drei Jahrhunderten bis zu dem Konstantin der Größte und das Christentum im Mittelalter und besonders heute. Das sind riesige Unterschiede, Kompromisse, Toleranz, liberale Theologie, Homosegnungen, Missachten des Wortes Gottes, Lieblosigkeit. Wisst ihr, dass zwischen diesen drei großen christlichen Religionen, Katholiken, Protestanten und Orthodoxen, eine große Liebe herrscht? Keinenfalls. Oder Einigkeit? Überhaupt nicht. Und weiter von sogenannten fleischlichen oder weltlichen Christen, von welchen auch Paulus schon im Korintherbrief schreibt. Und die vielen Christen können den einfachen Unterschied zwischen der Religion einerseits und dem christlichen Glauben andererseits nicht gut verstehen. Und wie viel sind diejenigen, die, wenn Probleme auftauchen, fragen Gott, warum? Ich empfehle, anstatt die Frage zu stellen, Gott, warum, vielleicht besser, Gott, weshalb? Und nicht zuletzt, wie die bibeltreue Christen angegriffen werden und als Fanatiker. Verurteilt werden? Und was sollen wir von sogenannten Wohlchristentum sagen? Wohlfühlchristentum ist bekannt hier im Westen. Also mit solch einem Problem bei uns im Osten haben wir keine. Wir sind genug arm, damit wir uns mit diesem Thema nicht so beschäftigen. Oder Christen, welche ein doppeltes Leben führen. Einmal von dem Christentum, von der Bibel, ein bisschen von der Welt. Und was soll ich zum Beispiel für die orthodoxe Religion sagen mit diesen Ritualen, Traditionen, Überlieferungen, Konservatismus und Fanatismus, welche mit der biblischen Lehre überhaupt nichts zu tun hat? Das alles gibt mir den Anlass, heute Abend einen Vergleich zwischen den Namenschristen andererseits und den treuen Christen andererseits zu sprechen. Jesus hat ganz gut über dieses Problem in einem von seinen Gleichnissen gesprochen. Ihr wisst, dass über die mehr als 40 Gleichnisse im Neuen Testament ein einziges Thema verfolgen wird, das Thema über das ewige Leben. Und der Herr Jesus Christus nimmt Tatsachen von dem jetzigen Leben, um über das ewige Leben zu veranschaulichen und uns zu sagen, wie können wir das ewige Leben erreichen. Dazu lese ich von Matthäus Kapitel 18 ab Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal, nämlich unendlich. Deswegen ist es mit dem Reich Gottes wie mit einem König, jetzt beginnt das Gleichnis, mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. 10.000 Talente. Ihr werdet hören, was das ist. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Dinare schuldig war. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mir battest, solltest auch nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folternknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder vom Herzen vergibt. Amen. Das ist ein von den Gleichnissen, das am schwierigsten zu verstehen ist. Von allen Gleichnissen, welchen der Herr Jesus Christus gesagt hat. Es sind enorm viele Themen in diesem Gleichnis hineingesteckt. Aber drei wichtige Dinge zeigt Jesus durch dieses Gleichnis. Erstens, der Charakter Gottes. Wer ist Gott? Zweitens, das Wesen und die Qualität des Christentums eines Knechtes. Drittens, wie kann man das Reich Gottes erreichen? Diese drei. Und ich werde mich nur mit diesen drei Punkten beschäftigen. Das Gleichnis ist bekannt, das wisst ihr, als unbarmherzigen Knecht oder undankbaren Knecht oder Schalknecht, unbarmherziger Schuldner, etc. Ich beschäftige mich heute mit dem Wesen und der Qualität des Christentums dieses Knechtes mit der Absicht, die Frage zu beantworten, wo liegt die Undankbarkeit dieses Knechtes. Warum? Aufgrund dessen der Schwerpunkt zwei Arten von Christen. Ich habe schon erwähnt, das ist ein von den schwersten Gleichnissen. Es sprengt die Vorstellungen von Gott und den Christen. Wie ist es möglich, so eine immense Schuld aufzuhäufen? 10.000 Dinar. Talent, Entschuldigung. Und jetzt, um dieses Gleichnis richtig verstehen zu können, müssen wir zuerst einige Begriffe klären. Erstens, wer ist der König? Also die Bibel redet von Gott Vater als König und von Jesus Christus als König. In diesem Gleichnis ist der König der Herr Jesus Christus, weil ihm das Gericht, das letzte Gericht übergeben worden ist. Als Jesus Christus vor dem Pilatus war und er sagte, dass sein Königreich nicht von dieser Welt ist, hat Pilatus ihn gefragt, bist du jedoch ein König? Und Jesus Christus bejahte, er sagte, ja, ich bin ein König. Also, der erste Begriff in diesem Gleichnis, der König, welcher mit dem Knecht hier abrechnen wollte, ist der Herr Jesus Christus. Der zweite Begriff, wer ist der Knecht? Der Knecht ist ein Diener. Und wenn dieser Diener, dieser Knecht bei dem Herrn Jesus Christus dient, dann wer ist der? Wer ist der? Etwas lauter. Der Knecht ist ein Christ. Bitte, liebe Geschwister, ihr werdet diese Aussage heute mindestens 20 Mal wiederholen. Das dürfen wir nie vergessen. Hier handelt es sich um einen Christen. Wer er der Knecht, ein Knecht bei dem Herrn Jesus Christus ist, er ist kein Knecht beim Allah. Sonst wäre er ein Moslem. Oder bei Buddha, wäre ein Buddhist. Und wer der Herr Jesus Christus hier der König ist und der Knecht bei ihm dient, er ist ein Christ. Aber sofort kommt die Frage, was für ein Christ? Liebe Geschwister, schon jetzt ist die Stelle zu sagen, es gibt nur zwei Arten von Christen. Das sind Christen, welche nach dem Willen Gottes, nach dem Willen des Herrn Jesu Christus leben und ihm treu bleiben. Das sind die wiedergeborenen Christen. Und die zweite Kategorie von Christen sind die Namenschristen. Von Namen Christen redet schon Jesus Christus in der Offenbarung zu der Gemeinde Sardes. Du nennst dich Christ, aber bist du wirklich nicht. Schon damals. Also das ist nicht etwas Neues für unsere Zeit, aber wir beschäftigen uns für die heutige Situation mit dem Christentum. Der dritte Begriff, welchen wir heute klären müssen, über die Größe der Schuld. Also hier handelt es sich um 10 Talente Gold. Um das besser zu verstehen, müssen wir klären, was ein Talent bedeutet. Wenn wir ihr die Bibel zum Abschluss, zum Aufschlagen, dort steht, ein Talent ist Gewichteinheit. Das ist keine Währungseinheit. Das ist Gewicht. Wird nach Kilogramm gewertet. Also ein Talent ist Gewichteinheit und ein Talent ist 34 Kilogramm Gold. 34 Kilogramm Gold ist ein Talent. Und die Schuld von diesem Knechten war 10.000 Talente. 10.000 Talente mal 34, wisst ihr, was das ist? 340.000 Kilogramm Gold. Sofort kriege ich ganz bestimmt von euch den Widerspruch, das ist nur hypothetisch, unmöglich. Bitte wartet ein bisschen ab. Nicht so schnell. Also seine Schuld war 340 Kilogramm Gold. Ich mache weiter meine Rechnungen. Ein Kilogramm Gold ist 37.000 Euro nach dem heutigen Währungskurs. So, also 37.000 mal 340.000, das sind die 10.000 Talente, das macht 12 Milliarden und 400.000 Euro. Schuld. Also noch einmal die Frage, ist diese Schuld realistisch oder millionenfach übertrieben? Ich kriege keine Antwort, deswegen warte ich nicht. Aber ihr hört die Antwort von mir. Schön. Und jetzt, ein Dinar ist eine Währungseinheit. Ist 9.600 Euro. Und noch etwas müssen wir klären. Kann man diese Schuld bezahlt werden? Und selbstverständlich der andere Begriff, was ist die Schuld in diesem Gleichnis? Also jetzt, wenn der König der Herr Jesus Christus ist, wenn der Knecht ein Christ ist und dieser Christ ist dem Herrn Jesus Christus mit 12,4 Milliarden Euro schuldig, was könnte die Schuld sein? Was sind wir dem Jesus Christus schuldig? Was denkt ihr? Die Schuld in diesem Gleichnis ist meine Sünde. Können Sie sich vorstellen? Wenn der Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 5, wenn du zu deinem Bruder sagst, Narr, du bist der Hölle würdig. Du musst in die Hölle, nur wegen ein einziges Wort. Und meine Gedanken, und meine Worte, und mein Handeln und Tun, und das täglich, jeden Tag, und dann eine ganze Woche, und dann einen Monat, und dann ein Jahr. Und dann ich mit meinem 77 Jahre, könnte sich vorstellen, wie viel Schuld ich aufgehäuft habe. Nicht 12,4 Milliarden, vielleicht mindestens 30 Milliarden. Das ist meine Schuld. Ja, dann frage ich noch einmal, ist die Schuld in diesem Gleichnis realistisch? Was denkt ihr? Jeder für sich selbst, liebe Geschwister. Ich bezweifle, ob heute Abend unter uns sündenfreie Menschen gibt. Doch es gibt Wisst ihr warum? Weil wenn wir auf der Eingangstür kommen, dort steht der Herr Jesus Christus an der Eingangstür und fragt jeden Einzelnen von uns, weil er der Herr dieses Hauses ist. Er fragt jeden Einzelnen, der hereingekommen ist. Detschko, fragt er mich, hast du gebracht, was ich von dir brauche? Was braucht der Herr Jesus Christus von uns? Warum ist er in dieser Welt gekommen? Warum? Wunder zu tun? Oder Kranken zu heilen? Nein. Das war nicht der Hauptauftrag von dem Herrn Jesus Christus. Das konnten auch die Propheten tun. Er hat etwas getan, was kein anderer in dieser Welt tun konnte. Anstelle von mir, er hat auf dem Kreuz meine Sünde übernommen. Und deswegen, er bleibt dort und fragt, Detschko, hast du heute Abend deine Sünde mitgebracht? Wenn nicht, bitte zurück, hole sie. Deswegen bin ich in dieser Welt gekommen. Das vergesst nie. Wenn ihr einmal in der Gemeinde kommt, wie heute Abend zum Gottesdienst, dürft ihr nie vergessen, Jesus fragt jeden Einzelnen von euch, habt du deine Sünde mitgebracht? Dass ich diese Sünde übernehme? Das ist unsere Schuld dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Ein weiterer Begriff von diesem Gleichnis: Diese Schuld muss zurückbezahlt werden. Warum? Weil mit dieser Schuld können wir nie das Reich Gottes erreichen. Eine einzige Sünde reicht, wenn wir mit dieser Sünde im Himmel kommen, weil die Sünde besitzt eine Eigenschaft, sich zu multiplizieren, eskalieren. Eine einzige Sünde war im Edengarten. Eine einzige. Und was ist von dieser Sünde geworden? Und Paul schreibt, dass mit den Sünden können wir nie das ewige Leben erreichen. Also mit unserer Schuld können wir das ewige Leben nicht erreichen. Äußerst wichtig von diesem Gleichnis, das zu wissen. Dann muss diese Sünde, diese Schuld vergeben werden. Aber der Knecht war nicht imstande. Er hat gesagt, hab Geduld mit mir und ich werde dir alles bezahlen. Das hat nicht geschehen. Wie ist es möglich, 10.000 Talenten zurückzuzahlen? Oder wie ist es möglich, ich selbst meine Sünden zu vergeben? Geht nicht. Und dann kommen wir zu einem anderen Begriff über die Großzügigkeit des Königs. Als der Knecht ihn niedergeworfen hat und ihn gebetet hat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles bezahlen. Ich bewundere, ich mache keine Kritik an dem König, werd weit von diesen Gedanken. Aber der König wusste wohl sehr gut, dass der Knecht nicht imstande ist, diese Schuld zu bezahlen. Aber trotzdem, er hat gesagt, okay, ich weiß. Und deswegen einfach diese riesige Schuld erlasse ich dir. Einfach so. Das ist nicht so viel, nur 12 Milliarden. Ich vergebe dir, ich verlasse dich alles. Was für eine Großzügigkeit. Können wir das begreifen? Und der Herr Jesus Christus am Kreuz nicht die Schuld und die Sünden einer einzigen Person, sondern der ganzen Menschheit. Können Sie sich vorstellen, was der Herr Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat? Gewaltig. Und dann weitere Begriffe, die Handlung des Knechtes. Wenn ich wäre an seiner Platz, an seiner Stelle und diese große Schuld mich erlassen worden ist, hätte ich sofort bei meinen Mitknechten gegangen, wäre gegangen und mit ihnen feiern. Und er hat etwas Grausames unternommen. Und wir kommen zu etwas, was manchmal nicht verstehen kann. Die Vergebung rückgängig machen. Der König war zornig und hat gesagt, deine Schuld bleibt. Ist es möglich, dass der Gott einmal meine Sünden vergeben hat und einige Minuten später er sagt, nein, deine Sünde bleiben. Liebe Geschwister, in diesem Gleichnis gibt vieles, was wir heute unbedingt lernen müssen. Ich werde jetzt etwas Näheres zu diesem Thema sagen, weil das ist ein äußerst großes Problem. Weil viele Christen denken, wenn du einmal gerettet bist, du bist sofort im Himmel schon. Für ewig gerettet. Die anderen denken, nein, wer hat recht? Es gibt ganze Strömungen im Christentum in der Richtung. Also, über die Symbolik dieses Gleichnisses, ich habe schon geantwortet, wie ist diese riesige Schuld aufgehäuft worden? Und ich habe als Beispiel mich selbst gegeben. Und ich denke, das habt ihr alles verstanden. Durch unsere Gedanken, Worten, täglich. Also in diesem Gleichnis, nachdem die Schuld unsere Sünden sind, diese Summe von 10.000 Talente ist real. Seid ihr damit einverstanden? Keine Antwort. Muss einverstanden sein, liebe Geschwister. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich schwierigen Frage. Kann Gott für die Vergebung bereuen? Er bereut hier. Er wollte sagen, es tut mir leid, dass ich diese deine Schuld vergeben habe. Die Schuld bleibt. Das ist das Gleichnis. Kann Gott bereuen für das, was er getan hat? Was denkt ihr? Selbstverständlich. Denkt an die Menschheit kurz vor dem Sintflut. Und Gott bereute, 1. Mose 6, und Gott bereute, dass er den Menschen geschaffen hat. Steht buchstäblich. Denkt zum Beispiel, und das ist äußerst wichtig, an Jona, der Prophet Jona mit den Ninive. Gott wollte die Ninive vernichten. Er hat den Jona geschickt. Ihr kennt die Geschichte. Jona hat ziemlich viel verhandelt. Oh Gott, das ist und jenes und so weiter und so fort. Und dann kam der riesige Fisch. Und trotzdem, die Jona hat aufgegeben und ist nach Ninive gegangen. Und hat gepredigt in 40 Tagen. Und was haben die Menschen in Ninive getan? Buße. Und hat Gott das getan, was er versprochen hat? Nein. Und Jona war ziemlich betroffen von dieser ganzen Geschichte. Gott, ich habe erwartet, dass du Ninive vernichtest. Ja, was ist das? Lies die Geschichte, es ist hochinteressant. Oder eine andere Geschichte, eine Frau war einmal zu Jesus Christus und hat ihn gebetet, seine Tochter zu heilen. Und was hat der Jesus Christus an diese Frau gesagt? Es ist nicht gut, das Brot von den Kindern zu nehmen und an den Hunden zu werfen. Er wollte nicht. Erinnert euch an diese Geschichte. Aber die Frau hat nicht aufgegeben. Ja, Herr, aber auch die Hunde fressen von den Brosamen, welche auf den Boden gefallen sind. Und was hat der Herr Jesus Christus gemacht? Seine Meinung total verändert. Er wollte nichts tun. Und dann hat gesagt, o Frau, dein Glaube ist groß. Lass dir geschehen nach deinem Glauben. Seine Meinung verändert. Also die Frage, kann Gott seine Meinung ändern und für das, was er getan hat, bereuen? Die Antwort ist ja. Gott ist keine Marionette. Und selbstverständlich, hier kommt die Frage, kann der gerettene Christ seine Rettung verlieren? Gott sei Dank, das ist richtig. Das ist richtig. Zu diesem Punkt scheiden die Meinungen zwischen den größten Theologen und Männer Gottes und Missionare der Geschichte. John Wesley ist bekannt, ein Engländer, sagt, ja. Und Spurgeon ist auch bekannt, sagt, nein. Einmal gerettet, für ewig gerettet. Liebe Geschwister, die beiden Männer Gottes haben Recht. Ja, wieso? Weil das heutige Thema, es gibt zwei Arten von Christen. Wiedergeborene Christen. Und wenn ein wiedergeborener Christ, lest zum Beispiel Johannes 10 über den guten Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich und ich schenke ihnen das ewige Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Geschichte von dem wiedergeborenen Christ. Niemand. Verfolgung, Probleme, Krankheiten. Wisst ihr, dass einige von den Briefen von Paulus ist von ihm geschrieben worden, als er krank war? Und mehrere von den Briefen sind geschrieben, als er im Gefängnis war. Nämlich die Umstände haben Paulus überhaupt nicht gestört, dass er das tut, was der Herr Jesus Christus ihm befohlen hat. Keine Probleme. Und deswegen ist äußerst wichtig, der wiedergeborene Christ, der treue Christ, der auf den Verheißungen Gottes sein Leben beruft, ist kein Problem. Und der Namenschrist haben wir schon darüber gesprochen. Der Knecht in diesem Gleichnis war auch ein Christ. Und deswegen möchte ich jetzt eine Gegenüberstellung zwischen den beiden Arten von Christen machen. Zwischen dem Wiedergeborenen und dem traditionellen oder Namenschrist machen. Warum? Damit jeder von uns heute Abend einfach von sich selbst Gedanken machen, zu welcher Kategorie er gehört. Das sollte die Lehre von dem heutigen Abend sein. Ein Mann Gottes sagte einmal, ein Gottesdienst, in dem nicht zu lernen ist, ist kein Gottesdienst. Das hat mir Bruder Hugo gestern gesagt und das habe ich behalten. Wenn von einem Gottesdienst etwas nicht gelernt wird, ist kein Gottesdienst. Und deswegen möchte ich, dass wir heute Abend zu diesem Thema treuer Christ und Namenschrist irgendwie eine Information bekommen, damit jeder für sich selbst entscheidet, zu welcher Kategorie er gehört. Der wiedergeborene Christ liebt das Wort Gottes, liest es und lebt nach dem Wort Gottes. Und das ist sein Standard. Der Namenschrist hat Probleme mit dem Wort Gottes. Es zu lesen, danach zu handeln. Sogar es gibt nicht nur Namenschristen, sondern ganze Religionen, christliche Religionen, die das Wort Gottes missachten, etwas dazugeben oder etwas wegnehmen. Ein riesiges Unterschied. Ich habe Probleme mit unserer orthodoxen Kirche in meinem Land. Das Wort Gottes wird mit der sogenannten heiligen Überlieferungen gleichgestellt. Und viele Orthodoxen und Geistlichen wollen das Wort Gottes nicht lesen. Es wird missachtet. Und diese Leute vergessen, was Jesus Christus sagt. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die werden euch in dem letzten Tag richten. Und wenn du die Worte nicht kennst, dann, ich frage immer wieder, wenn ich in der Gemeinde spreche, in meinem Land, habt ihr die Bibel heute mit? Liebe Geschwister, äußerst wichtig, unsere Position zu dem Wort Gottes. Wisst ihr warum? Weil der Herr Jesus Christus wird mit dem Wort Gottes identifiziert. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wenn du das Wort Gottes missachtest, du missachtest den Herrn Jesus Christus. Alles. Merkt ihr den Unterschied zwischen den treuen Christen und den Namenschristen? Der treue Christ hat eine einzige Autorität. Und das ist Jesus Christus. Der Namenschristen, ich rede von den großen Religionen, christlichen Religionen, Katholiken und Orthodoxen. Wisst ihr, wie viel Autoritäten diese zwei großen Religionen haben? Und Gott sagt, meine Ehre gebe ich niemand. Und wenn wir sehen, wie in den großen Kirchen Heiligen oder Maria angebetet wird, dann merkt ihr den Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien? Der wiedergeborene Christ bekennt einen einzigen biblischen Glauben und nichts anderes. Der Namenschrist hat viele andere, muss ich sagen, weltliche Elemente in seinem Leben. Ritualen, Traditionen, Überlieferungen, Festtagen. Woher kommt das alles? Wiedergeborener Christ, Namenschrist. Der wiedergeborene Christ macht keine Kompromisse. Das Wort Kompromiss steht in der Bibel nicht. Und wie steht mit dem Namenschrist? Wenn ein Pfarrer zwei Homo segnet, Homo-Leute in der Gemeinde segnet, was ist das? Merkt ihr den Unterschied? Der wiedergeborene Christ hat einen einzigen Kriterium von dem Phänomen Sünde. Sünde ist das, was der Herr und die Bibel von der Sünde sagt. Der Namenschrist hat eine eigene Kriterien von der Sünde. Ja, das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlimm. Dass ich ein bisschen gelogen habe, das ist keine große Sünde. Der wiedergeborene Christ lebt in Liebe und Vergebung zu anderen Christen. Es war von der Rede, wo ist die Liebe zwischen den großen christlichen Religionen? Mindestens ich rede von unseren Orthodoxen und Protestanten in Bulgarien. Wenn du an einem Orthodoxen nur das Wort Protestant sagst, er bekommt Gänsehaut. Umgekehrt auch. Leider. Wo ist die Liebe? Woran kann und Jesus Christus seinen Nachfolger erkennen? Nur an zwei Zeichen. Welche sind sie? Richtig, etwas lauter, Schwester. An der Liebe. Und zweitens, an die Früchte. Früchte und Liebe. Und wenn die Liebe unter den Christen nicht da ist, dann was für Christen sind wir? Antwort lautet Namenschristen. Der bibeltreue Christ oder der wiedergeborene Christ sucht zuerst in seinem Leben den Spender und nicht die Spende. Ich höre immer wieder Christen, wenn Probleme auftauchen, Krankheit oder andere Sachen, die rufen zu Gott, hilf uns. Wann? Wenn Probleme auftauchen. Also sie suchen das Geschenk und nicht der Geschenkgeber. Das ist ein riesiger Unterschied. Viele solche Namenschristen oft klagen Gott an. Gott, warum? Der Namenschrist legt einen großen Wert auf die Werke, welche er tut. Gott, ich habe das getan, jetzt aber musst du mir das auch tun. Eine Vergeltungsreligion. Das ist typisch für den Islam, für Allah. Wenn du das getan hast, ich werde für dich das tun. Das ist das Wesen des Islams. Und der wiedergeborene Christ handelt total anders. Der wiedergeborene Christ leidet für die verlorene Welt, betet für die Verlorenen, tut alles Mögliche, um die Verlorenen zu gewinnen. Der Namenschrist geht ihm normalerweise nicht um die verlorene Welt. Ich habe einmal vor Jahren in China ein Erlebnis gehabt, und das vergesse ich nie. War ich in China und wir haben diese große Bewegung in China besucht, heißt Home Church of China, die Hausgemeinde China. Eine von der Regierung verbotene Bewegung. Viele werden verfolgt, festgenommen, im Gefängnis geworfen. Und wir haben diese Gemeinde nur nachts über in abgelegenen Orten besucht und waren wir an einem Gottesdienst. Nachts über. Irgendwo auf dem Feld, in einer Scheune oder so. Und an der ersten Reihe in dieser Scheune, da waren ungefähr 200 Leute, war eine junge Chinesin, niedergekniet und gebetet und geweint und gebetet und geweint. Ungefähr eine Stunde habe ich es beobachtet, dieses Mädchen. Für mich war sehr interessant und ich habe meinen Dolmetscher gesagt, bitte frag dieses Mädchen, schon eine Stunde, ich beobachte es, beten und weinen, beten und weinen. Warum? Und es gab mir die folgende Antwort, welche ich lebenslang nie vergessen werde. Ich bete für mein Volk China. Unsere kleine Bewegung, Home Church of China, zählt nur 120 Millionen. In Europa gibt es noch nicht so viele Christen wie dort. Und China ist 1,2 Milliarden. Wo sind die anderen? Und dann habe ich mich gefragt, Dečko, so heiße ich, hast du einmal für dein Volk gebetet? Seit der Zeit ist etwas anderes. Liebe Geschwister, wir sind den verlorenen Welt verpflichtet, weil Gott alle Menschen liebt, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wie? Durch dich und durch mich, wenn wir für diese Leute beten. Der wiedergeborene Christ gestaltet sein Leben einzig und allein nach dem Willen Jesu Christi. Der Namenschrist hat auch viele weltliche und heidnische Elemente in seinem Leben und seinem Denken. Der wiedergeborene Christ weiß genau, was Jesus Christus von ihm erwartet. Bei dem Namenschrist ist das nicht so. Der wiedergeborene Christ denkt an seinem Nachkommen, betet für seine Kinder und Enkelkinder und schreit vor Gott für sie. Der wiedergeborene Christ tut seine Sozialpflichten, als sie vor Gott getan werden konnten. Und jetzt kommt etwas ganz Entschiedenes. der wiedergeborene Christ investiert in Sachen, welche mit der Ewigkeit zu tun haben. Paulus schreibt an den Korinther: Wenn wir an Christus nur in dieser Welt hoffen, wir sind die erbärmste Kreaturen überhaupt. Christus ist nie gekommen, unsere Krankheiten zu heilen. Das war neben seiner Hauptmission. Christus ist gekommen, uns für die Ewigkeit vorzubereiten. Weil wir sind hier 70, 80, 90 Jahren und dann? Der wiedergeborene Christ sucht zuerst die Schuld in sich selbst, ob er zu Gott richtig handelt oder nicht. Der Namenschrist macht schuldig vor allem die anderen und nicht zuletzt Gott. Gott, warum? Der wiedergeborene Christ handelt einzig und allein nach dem Interessen Jesu Christi. Und wenn der Herr Jesus Christus die anderen Menschen liebt, der wiedergeborene Christ muss das auch tun. Der wiedergeborene Christ rechnet mit der Gnade Gottes. Der Namenschrist rechnet mit Selbstgerechtigkeit. Herr, ich habe für dich das getan, das getan, das getan, das getan. Und jetzt komme ich zum etwas äußerst Wichtiges. Für den wiedergeborenen Christ ist die Person Jesu Christi der Mittelpunkt seines Lebens. Für den Namenschrist normalerweise ist nicht die Person, sondern die Lehre Jesu Christi. Bitte unterscheide zwischen diesen beiden. Der wiedergeborene Christ hält sich streng an der biblischen Lehre. Und der Namenschrist liberalisiert oder missachtet die Lehre Gottes. Merkt ihr jetzt schon die Unterschiede? Der wiedergeborene Christ unterscheidet zwischen der Religion andererseits und dem Glauben andererseits. Für den Namenschrist, das ist ein und derselbe. Das sind einige von den Unterschieden, ich habe nicht alle, die sind viel, über 30, ich habe nur die Hälfte hier zitiert. Die Lehre von dieser ganzen Geschichte. Für uns heute Abend die erste Frage: Zu welcher Kategorie von Christen ich gehöre? Ich frage nicht persönlich keinen einzigen, aber eine Hausaufgabe für euch. Prüft euch zu Hause, zu welcher Kategorie ich gehöre. Liebe Geschwister, es ist viel besser, dass ihr heute Abend oder morgen, morgen könnte es später, spät sein, die kommende Stunde gehört uns nicht. Das müssen wir wissen. Diese Frage bitte beantwortet vor Gott, nicht vor mir und nicht von deiner Frau oder deinem Mann. Antworte diese Frage vor dem Herrn Jesus Christus. zu welcher Kategorie ich gehöre. Viel besser jetzt die Antwort zu geben, als in die Ewigkeit. Dort wird es zu spät. Noch eine zweite Frage. Zu welcher Kategorie von diesen beiden Christseins meine Gemeinde gehört? Die Kriterien Gottes kennen und berücksichtigen. Wenn das für meine Gemeinde aktuell ist und praktiziert wird, dann gehört diese Gemeinde zu den treuen Christen, zu den wiedergeborenen Christen. Eine dritte Frage von heute Abend als Lehre. Was ich tun muss, wenn mein Christsein und meine Gemeinde mit Namenschrist zu tun hat, Namenschristentum zu tun hat. Was? Ich habe die Antwort, werde ich die Antwort jetzt verschweigen. Sonst, ich weiß nicht, ob ich noch einmal eingeladen werde. Aber ihr könnt notieren, oder das wird aufgenommen, Hesekiel 3, 20, 21. Bitte lest heute Abend diese Stellen von der Bibel, damit ihr die Antwort finden könnt. Offenbarung 3, 2, Offenbarung 18, 4 und 5, Jeremia 51, 45, 2. Korinther 6, 17. Dort ist die Antwort. Wenn ich merke, dass in meiner Gemeinde mit dem treuen Christentum etwas nicht stimmt, diese Verse, welche ich euch zitiert habe, geben die Antwort. Und eine vierte Frage. Ich bin Christ, aber bin ich nicht wiedergeboren? Ich weiß nicht, ob heute Abend unter Anwesenden solche Christen gibt. Wenn solche Christen heute Abend gäbe, jetzt ist die Chance, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde, dich an dem Herrn Jesus Christus anzuwenden und ihn bitten, dich anzunehmen und ein Kind dich zu machen. Und ich schließe mit einem kurzen Gebet. Lass uns erheben, wir haben genug lang gesessen. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich und wir danken dir für den heutigen Abend. Für dein Wort, Herr Jesus Christus, du hast uns klar und deutlich gezeigt, diese zwei Kategorien von Christentum und von Christen. Bitte, Herr Jesus Christus, schenk uns die Gnaden, dass wir dir treu bleiben, lebenslang dir dienen, so wie du von uns verlangst, dass wir dir dienen dürfen. Nicht nach unseren Kenntnissen und Denken. Danke dir, Herr Jesus Christus. Segne diese Gemeinde, segne jeden Einzelnen. Und ich danke dir für die Liebe, welche uns verbindet und eins macht. Amen. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Ich habe zu diesem Thema ein kleines Büchlein veröffentlicht.